NDR Info. Themen des Tages.
Mit Birgit Hasselbusch, schön, dass Sie dabei sind an diesem 8. März, dem Internationalen Weltfrauentag, an dem ich Sie mit einem Zitat von Astrid Lindgren begrüße. Lass dich nicht unterkriegen, sei frech, wild und wunderbar. Und wir hören gleich, was es in Sachen Frauentag gerade für Veranstaltungen in Hamburg zum Beispiel gibt. Apropos, nach der Niederlage gegen den HSV, gestern hat sich einiges beim VfL Wolfsburg getan, gerade auch schon gehört in den Nachrichten. Dort hat man sich von Trainer Daniel Bauer und Sportgeschäftsführer Christiansen getrennt. Auch Thema bei uns, genau wie die Frage, was die Landtagswahl in Baden-Württemberg für eine bundesweite Bedeutung hat. Und wir blicken in den Nahen Osten. Die gegenseitigen Angriffe beim Krieg dort dauern an. Israels Regierungschef Netanyahu sagte, die Attacken gegen den Iran gehen mit aller Kraft weiter. Es gab den Angriff auf ein Öllager in Teheran und mehrere Fronten dabei, auch auf ein Hotel in Beirut, wobei es 4 Tote gegeben haben soll. Die Gegenseite Iran setzt die Angriffe auf Israel auch fort. Und darüber habe ich kurz vor der Sendung mit unserem Korrespondenten in Istanbul gesprochen, Sebastian Felser. Ja, jetzt kam die Meldung rein, Iran habe einen Nachfolger des getöteten Khamenei ernannt. Der Expertenrat wollte den Namen zunächst aber nicht nennen. Ein Mitglied deutete jedoch an, wer es geworden sein könnte.
Diese Medienberichte sind im Moment noch ein bisschen schwer zu verifizieren, aber tatsächlich verdichtet sich dieses Bild. Also wir hatten die Nachrichtenagentur AFP, die als erstes damit rausgekommen ist. Dann hat Al Jazeera das mit Verweis auf ein Ratsmitglied gemacht, also der arabischsprachige Fernsehsender. Und inzwischen gibt es auch eine iranische Nachrichtenagentur, die das sagt. Wer jetzt genau geworden ist, das wissen wir noch nicht. Wie gesagt, der Name wird ja nicht verraten. Im Vorfeld hatte es immer wieder gehießen von Insidern, dass der Sohn des getöteten Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba, da der Favorit sei.
Und was könnte das, wenn das dann wirklich sich bewahrheitet, für weitere Aktionen, Angriffe bedeuten? Denkt man schon so weit? Also US-Präsident Trump hatte Khameneis Sohn ja ausgeschlossen zum Beispiel und eine Mitsprache bei der Entscheidung beansprucht. Und Israel hatte schon erklärt, dass auch Khameneis Nachfolger zur Tötung freigegeben sei.
Und diese Drohung, die hat Israel heute nochmals wiederholt. Also das ist schon ein Zeichen, dass offensichtlich es eine Art Zwickmühle vielleicht gibt in Teheran. Zumindest interpretiere ich das so. Auf der einen Seite ist es nämlich so, dass das Regime in der Woche jetzt angekündigt hatte, das wird alles flott gehen. Wir werden sehr schnell einen Übergang haben. Wir werden dann sehr schnell auch jemand Neues wählen. Wir werden schnell unseren getöteten Ayatollah betrauern und beerdigen und dann geht das alles seinen, wie es hier hieß, verfassungsmäßigen Gang. Nun hat das nicht funktioniert. Das Regime hat da organisatorische Gründe angegeben, warum das am Mittwoch abgesagt worden ist. Das Ganze sollte 3 Tage dauern. Allerdings den Analysten, auch aus Iran, wenn man denen glauben kann, so, dass es da schon auch Sicherheitsbedenken gibt. Also, bei so einer Trauerfeier, da wäre die versammelte Führungsspitze, das ist natürlich ein Ziel. Oder wenn jetzt schon ein Name genannt wird, das wird ein Ziel sein. Und das wird sich nun erstmal zeigen, ob hier die Führung vielleicht nach innen signalisieren wollte, ja, es geht weiter, Leute, macht euch keine Sorgen, es stimmt, was wir gesagt haben, das geht hier alles seinen geregelten Gang. Und dass sie gleichzeitig wegen dieser Sicherheitsbedenken den Namen eben noch zurückhalten.
Seit einer Woche herrscht ja nun Krieg. Wie hat sich denn allgemein die Situation im Iran verändert?
Auf militärischer Seite muss man sagen, scheint es schon eine Veränderung zumindest der Strategie zu geben. Aber schon vor einer Woche hatte ein hochrangiger iranischer Militär angedroht, wir werden hier erstmal unsere alten Raketenbestände massenhaft abschießen. Das ist auch passiert. Und diese Massenangriffe haben abgenommen. Und stattdessen sind jetzt eben eher einzelne Raketen und sehr viele Drohnen unterwegs. Nun gibt es natürlich auch die Seite der Zivilbevölkerung. Und da zeigt sich das, was von Israelis und Amerikanern gesagt wird, nämlich wir können hier sehr präzise Schläge nur gegen das Regime, gegen den Sicherheitsapparat und so weiter machen. Das ist nicht ganz der Fall. Also es gibt den immer noch umstrittenen Fall der bombardierten Mädchenschule. Direkt am ersten Tag, ganz im Süden des Landes war das. Da behauptet nun US-Präsident Trump, das sei Iran selbst gewesen. Sein Verteidigungsminister Hegseth sagt, naja, wir untersuchen das noch. Israel sagt, wir haben da überhaupt keinen Angriff geflogen zu der Zeit. Was stimmt, weiß man nicht, aber es sieht ganz so aus, es hat diesen Angriff gegeben und diese Mädchen sind tatsächlich gestorben. Und auch ansonsten haben wir eben Angriffe oder Einschläge gesehen zumindest auf Krankenhäuser. auch in Wohngebieten, wo eben vielleicht auch kleine Polizeistationen waren. Also es schließt sich nicht aus, dass man sagt, wir möchten hier eigentlich den Sicherheitsapparat treffen, aber wenn so eine Polizeistation eben in einer ganz normalen Wohnstraße ist, dann werden trotzdem natürlich zivile Opfer da sein und es wird zivile Infrastruktur mit in Mitleidenschaft gezogen.
Und jetzt hat es auch massive neue Angriffswellen gegeben in den vergangenen Stunden. Auch wie ist die aktuelle Lage?
Das ist sehr eindrücklich, was wir da sehen. Also in der Nacht hatten wir über Teheran einen erleuchteten Himmel, weil nämlich die israelische Luftwaffe Treibstofflager und, das sagt die Revolutionsgarde, eine Raffinerie ins Visier genommen hat. Da waren große Flammen zu sehen. Wie gesagt, der Himmel war fast erleuchtet. Eine Quelle von uns hat gesagt, so ist es fast taghell. Und nun hat sich das genau ins Gegenteil verkehrt. Nämlich jetzt ist es in Teilen der Stadt stockdunkel, weil eine Wolkendecke über der Stadt hängt. Gleichzeitig ist dieser rußige Rauch von diesen angegriffenen Anlagen in der Luft. Und jetzt hat es auch noch geregnet und es ist wirklich teilweise schwarzer Regen runtergekommen. Also in Teheran fahren extrem viele weiße Autos durch die Gegend und auf diesen weißen Autos sind wirklich pechschwarze Schlieren zu sehen. Behörden haben sogar davor gewarnt, haben gesagt, bitte Leute, bleibt zu Hause, weil sie gesagt haben, dieser Regen ist tatsächlich gesundheitsgefährdend.
Sagt unser Korrespondent Sebastian Felser aus Istanbul. Eine Woche Iran-Krieg. Wir haben also gerade über die aktuelle Situation berichtet, welche Angriffe es in den letzten Stunden auch gab. Wie aber ist eigentlich die militärische Lage auf beiden Seiten? Darüber habe ich am Morgen mit dem Militärexperten Gustav Gressel gesprochen und ihn gefragt, können beide Seiten diese Kampfhandlung uneingeschränkt fortsetzen?
Ja, uneingeschränkt natürlich nicht, aber wahrscheinlich noch sehr lange. Wir sehen jetzt einen Übergang von relativ teurer Munition, die am Anfang verwendet wurde, Marschflugkörper, Präzisionswaffen auf der iranischen Seite, ballistischen Raketen, zu einem Übergang zu relativ günstiger Munition. Das ist auf der amerikanischen, auf der israelischen Seite in erster Linie Gleitbomben und Lenkbomben, die relativ wenig Kosten, wo man eigentlich ein relativ großes Arsenal hat an diesen Geräten, weil die iranische Fliegerabwehr schon niedergekämpft ist. Und auf der iranischen Seite werden immer mehr Drohnen eingesetzt. Die sind auch günstig herzustellen. Die Abschussrampen für diese Drohnen brauchen im Grunde nicht mehr als ein Pickup. Die kann man natürlich länger einsetzen. Und es wäre auch durchaus möglich, dass der Iran diese Munition etwa aus Russland noch bezieht. Also da ist sozusagen die Versorgung mit weiterer Munition jetzt nicht die große Schwierigkeit.
Und was denken Sie, wie lange sich das Regime im Iran damit wehren kann, also damit durchhalten kann?
Ich denke, es ist in erster Linie abhängig von den politischen Rahmenbedingungen. Es ist noch nicht so 100% klar, was die Trump-Administration will. Die oszilliert ja zwischen nur ein besseres Resultat in den Atomverhandlungen und Regime-Change hin und her. Regime-Change wäre natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel, das durch Luftschläge allein wahrscheinlich überhaupt nicht zu erreichen ist. Dann müsste mehr kommen und dann wird man sehen, was die USA da vorhaben. Auf der iranischen Seite versucht man quasi zu überleben in der Form, wie das Regime derzeit ist. Dazu muss es im Grunde nur aushalten. Dazu ist es zumindest nach gegenwärtigen Informationen durchaus in der Lage.
Und welche besondere Strategie sehen Sie denn da noch dahinter?
Auf der israelischen Seite ist die Strategie klar. Man will den Iran zumindest als militärischen Gegner so schwächen, als machtpolitischen Gegner so schwächen, dass man für die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, eine Ruhe hat. Das kann man auch machen über Luftschläge. Auf der amerikanischen Seite, wie gesagt, sehe ich keine klare Strategie, was man eigentlich will und wie man da hingehen will. Gibt diese Diskussionen, ob man die Kurden als quasi Bosentruppen einsetzt, aber die kurdischen Kämpfer sind von der Ausrüstung her nicht wirklich geeignet, auch die iranische Armee anzugehen. Und von der gibt es natürlich noch relativ viel, auch wenn ständig Angriffe rollen. Auch auf der iranischen Seite muss man Fragezeichen hinter die Strategie geben. Es wurden in der letzten Woche zum Teil ziemlich wahllos Ziele angegriffen, die politische Situation für den Iran eher komplizierter als einfacher machen, von Aserbaidschan angefangen bis zu Oman, der eine Vermittlerrolle bis jetzt immer eingenommen hat. Also auch da muss man große Fragezeichen dahinter stellen, ob da Entscheidungsprozesse rational ablaufen oder ob man in Panik und in sozusagen Existenzsorgen einfach auf irgendwas schießt.
Die Frage ist ja, wie sich das alles entwickeln kann. Und auch wenn wir aus dem Nahen Osten mal wegblicken, denn neuer Krieg dort, aber keiner spricht mehr über die Ukraine. Also da fehlt die Aufmerksamkeit. Aber welche Folgen könnte der Iran-Krieg zum Beispiel für die Ukraine haben, für die Unterstützung?
Ja, für die Ukraine geben sich einige unangenehme Fragen. Also das eine ist mal der Nachschub an Patriot-Raketen, um ballistische Raketen abzuwehren. Da haben wir in dem Winter ja schon extreme Munitionsknappheit erlebt. Für die Trump-Administration ist die Belieferung der Kunden im Mittleren Osten und auch die Wiederauffüllung der eigenen Munitionsvorräte die absolute Priorität. Die Ukraine fällt da in der Verteilung von Munition ganz unten durch. Dementsprechend muss man in Erwägung ziehen, oder es könnte durchaus sein, dass sie nächsten Winter noch weniger Munition hat, was natürlich für die Ukraine eine noch brenzligere Lage erzeugen würde. Das Zweite ist natürlich die Frage um den Ölpreis. Die russische Kriegskasse war durch den niedrigen Ölpreis schon in Anschlag genommen. Und die Ankündigung, Indien weniger russisches Öl zu importieren, die hat die langfristigen Aussichten Russlands, den Krieg zu finanzieren zu können, ja durchaus unterminiert. Jetzt bekommen die Russen Sanktionserleichterungen. Durch die Sperre der Straße von Hormuz werden auch die Chinesen, die Inder wahrscheinlich noch intensiver an die russische Öltür klopfen, weil sie eben keinen Ersatz für das Öl am Golf bekommen. Der Ölpreis selber steigt, das heißt auch die Gewinnmargen für Russland werden größer. Das heißt, die durchaus dringenden Finanzsorgen Putins, diesen Krieg über das Jahr 2026 hinaus noch finanzieren zu können, die ganzen Kredittricks, zu denen er hat greifen müssen, um das zu tun, die lockern sich jetzt und sozusagen dementsprechend selbstbewusst ist natürlich auch der Kreml jetzt in diplomatischen Forderungen, aber auch in seinem Auftreten gegenüber den Europäern.
Das sagt Militärexperte Gustav Gressel. Eine Ära geht zu Ende. Heute wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Welche Partei, wer am Ende die Nase vorn hat, das wird spannend. Beobachter erwarten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU mit dem Spitzenkandidaten Manuel Hagel und den Grünen mit dem früheren Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Aber ein Ergebnis steht schon vor der Schließung der Wahllokale fest. Der nächste Ministerpräsident im Lande wird nicht Winfried Kretschmann heißen. Denn der Mann, der als erster und bis heute einziger Grüner in Deutschland eine Landesregierung geleitet hat, tritt nach 15 Jahren ab. Knut Bauer schaut auf Kretschmanns Amtszeit zurück.
Dass der ehemalige Biologie- und Chemielehrer vor 15 Jahren Regierungschef geworden ist, hat Winfried Kretschmann äußeren Einflüssen zu verdanken. Kurz vor der Landtagswahl im Jahr 2011 gab es die Reaktorkatastrophe von Fukushima und die Auseinandersetzungen um das Bahnprojekt Stuttgart 21 waren auf dem Höhepunkt. Eine Großbaustelle ist der Bahnhof bis heute.
Praktisch meine ganze Amtszeit fahre ich an dieser Baustelle da vorbei und das ist einfach unfassbar.
Der grüne Politiker hatte einst selbst gegen Stuttgart 21 gekämpft. Als Ministerpräsident musste er das Projekt nach einem Volksentscheid mittragen. So wie er im Autoland Baden-Württemberg schnell seinen Frieden mit dem Auto gemacht hat. Aus Überzeugung fährt der Regierungschef einen Daimler. Oder um es mit Kretschmann zu sagen,
ich kann doch kein Fiat fahren.
Um dem Eindruck entgegenzuwirken, er genieße in der Ministerpräsidentenlimousine den reinsten Luxus, stellt der großgewachsene Kretschmann von vornherein klar,
besonders fürstlich hocke ich da nicht. Vorne vor mir hockt ein Personenschützer, der braucht ja auch Platz. Ich hock da wie eine Sardine in der Büchse.
Kretschmann ist nahbar, so wie man sich einen Landesvater oder mit seinen 77 Jahren einen Landesgroßvater vorstellt. Mit Kretschmann ist ein spezieller Politikstil in den Regierungssitz der Villa Reitzenstein in Stuttgart eingezogen. Einerseits volksnah mit einfacher Sprache, wie bei der Corona-Pandemie.
Mir brennt der Kittel aber richtig volle Kanne. Das ist doch alles höchst unangenehm, was wir da treiben. Ursache bin nicht ich, sondern das Virus.
Andererseits als Liebhaber der Philosophie in hochgeistigen Sphären unterwegs.
Das ist sozusagen das kleine Einmaleins der Staatslehre. Das wissen wir seit Sokrates. Der hat dafür den Giftbecher getrunken.
Kretschmann ist ein Typ, seine Beliebtheitswerte sind hoch. Und damit überstrahlt er eine bescheidene politische Bilanz seiner Amtszeit. Die Bildungspolitik bleibt mit der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium eine Dauerbaustelle. Ihre hochgesteckten Klimaziele hat die grün geführte Landesregierung weit verfehlt. Zwar laufen gerade Genehmigungsverfahren für mehr als 1000 Windkraftanlagen. Tatsächlich in Betrieb gegangen sind im letzten Jahr aber gerade mal 23. Kretschmann hat viele Kompromisse gemacht, auch gegenüber der CDU, mit der er seit 10 Jahren in Baden-Württemberg regiert. Und sein pragmatischer Kurs hat ihm auch in der Wirtschaft Anerkennung verschafft. Er ist inzwischen der dienstälteste Ministerpräsident in Baden-Württemberg, auch wenn er sich daraus nicht viel macht.
Also ich arbeite nicht, um irgendwelche Fußnoten im Geschichtsbuch zu produzieren. Bis die kommen, bin ich verfault in der Erde.
Nach der Landtagswahl ist auf jeden Fall Schluss für den Langzeitregierungschef. Winfried Kretschmann geht mit fast 78 Jahren in den Ruhestand. Dann heißt es,
das ist auch rum.
Der eine geht, nach 15 Jahren endet Winfried Kretschmanns Amtszeit. Was wird jetzt kommen und was bedeutet die heutige Landtagswahl in Baden-Württemberg für ganz Deutschland? Schließlich wird in diesem Jahr in 5 Bundesländern ein neuer Landtag gewählt. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Nicole Markwald, unserer Korrespondentin im Hauptstadtstudio, gesprochen. Meine erste Frage an Sie war, ist diese Wahl in Baden-Württemberg nun ein Wegweiser für das Superwahljahr 2026?
Das könnte durchaus sein, denn wenn heute in Baden-Württemberg gewählt wird, dann wird hier in Berlin in den Parteizentralen natürlich ganz genau hingeschaut. Also das kann eine Art Signalwirkung entfalten. Ein Sieg der CDU, gehen wir mal davon aus, würde natürlich die Stellung von Friedrich Merz als Parteichef einerseits und als Kanzler stärken. Dieser Sieg ist innerhalb der Union auch fest eingeplant. Das sollte der gute Auftakt für das Superwahljahr werden. Wenn es eben nicht so kommt und sich am Ende die Grünen durchsetzen, dann könnte das die Partei auch in der Regierungskoalition schwächen. Also da wird sehr genau hingeschaut, wie dieses Ergebnis heute Abend aussieht. Für die SPD ist die Sache etwas anders, denn die Partei hat es wirklich sehr schwer im Südwesten. Ihr droht wirklich heute das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte.
Schauen wir doch mal explizit auf den Bundeskanzler. Also in Umfragen sah es zuletzt so aus, dass es in Baden-Württemberg heute eng wird zwischen den Grünen und der CDU, Cem Özdemir und Manuel Hagel. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Was würde es für Merz bedeuten, wenn die CDU es nicht auf den Ministerpräsidentenposten schafft?
Klar, in Baden-Württemberg, der endet heute eine politische Ära. Kretschmann hört auf. Und die CDU sieht jetzt ihre Chance. Sie hat ja vor dieser grünen Phase mit Kretschmann für viele Jahrzehnte den Ministerpräsidenten gestellt. Und sie möchte jetzt quasi die alte Ordnung wiederherstellen. Und es sah auch alles so aus. Wenn sie das nicht schafft, dann beschäftigt das natürlich die Unionsfraktion in Berlin. Und das wäre echt eine bittere Niederlage, denn sie hatte ja lange einen richtig guten Vorsprung. Der ist jetzt zuletzt geschrumpft. Wenn die Grünen gewinnen sollten, dann wäre das wirklich ein schlechtes Zeichen für die Bundes-CDU und die Fraktion. Dann gucken aber auch erstmal alle auf Rheinland-Pfalz, wenn da in 2 Wochen gewählt wird. Wenn allerdings die SPD dort gewinnt, dann hätte die CDU wirklich ein Problem. Und das könnte dann auch dazu führen, dass Friedrich Merz Konsequenzen zieht.
Und wenn die Grünen nicht gewinnen sollten heute, Winfried Kretschmann schon angesprochen, der nun geht, also der erste Grüne an der Spitze einer Landesregierung, das zu verlieren, wäre für die Partei ja auch ein richtig harter Schlag.
Ja, absolut. Wenn sie es allerdings schaffen, diesen Posten zu halten, ihren einzigen Ministerpräsidentenposten, dann wäre das wirklich ein großer Erfolg für die Grünen. Kandidat Cem Özdemir hat einen echt guten Wahlkampf gemacht. Aber er hat sich von den Bundesgrünen ja abgesetzt. Aber die Partei hatte da offensichtlich einen deutlich besseren Kandidat. Und Özdemir hat da auf Hilfe aus dem Bund verzichtet. Er ist einfach bekannt und populär. Er verbindet Ökologie und Ökonomie und findet da die richtige Sprache in diesem Bundesland, das wirklich einem Strukturwandel unterliegt, wo man sehr besorgt ist, wo Wirtschaftsthemen die wichtigsten Themen waren. Ja, und wenn der grüne Kandidat heute erfolgreich ist, dann wird sich natürlich die Partei speziell in Berlin hinstellen und sagen, hey, guckt, schaut, wir sind doch noch wer. Und das macht natürlich so ein bisschen diesen Ampelfrust wett.
Und kann man sagen, dass es für die FDP heute die allerletzte Chance ist?
Ja, absolut. Also wenn wir mal zurückschauen auf die letzte Landtagswahl, da lagen sie bei 10,5% in Baden-Württemberg. Und es ist ein Stammland der Liberalen. Also das hat wirklich heute eine hohe Symbolik und es sieht überhaupt nicht gut aus. Es gibt eine massive Vertrauenskrise. Die Partei hat wirklich dauerhaft Vertrauen verspielt durch ihr Auftreten in der Ampelregierung. Und die FDP könnte heute erstmals in ihrer Geschichte aus dem Landtag in Stuttgart fliegen. Und da stellt sich die Frage, wenn sie es nicht mal hier schaffen, wo dann?
Sagt Nicole Markwald, unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio zur Bedeutung der Landtagswahl in Baden-Württemberg heute. Und eine Sondersendung dazu gibt es ab 17.55 Uhr hier bei NDR Info. Der 8. März ist heute Internationaler Frauentag. In Hamburg finden dazu mehrere Demonstrationen statt. Zur größten Kundgebung an den Landungsbrücken werden in diesen Minuten rund 8.000 Teilnehmende erwartet. Susanne Rüse weiß, was auf dem Programm steht.
Organisiert wird die Demonstration vom Bündnis 8. März Hamburg. Hamburg. Mit dabei sind auch die Gewerkschaften. Sie wollen, dass Frauen mehr mitbestimmen können. Sie wollen sie auch ermutigen, sich bei den diesjährigen Betriebsratswahlen in Hamburg aufstellen zu lassen. Betriebsräte haben wirksame Instrumente, um Benachteiligungen abzubauen, sagt Tanja Schaffler, die Vorsitzende vom Deutschen Gewerkschaftsbund Hamburg. Von den Landungsbrücken zieht der Demonstrationszug über den Fischmarkt und den Ring 2 zur S-Bahn Holstenstraße. Es sind mehrere Zwischenkundgebungen geplant. Die Diakonie in Hamburg fordert anlässlich des Frauentags, dass Frauen besser vor Gewalt und Diskriminierung geschützt werden müssen. Seit 1911 feiern Frauen den Internationalen Frauentag. Weltweit fordern sie ihre Rechte ein und setzen sich für Gleichberechtigung ein. In 26 Staaten ist der 8. März ein gesetzlicher Feiertag, ebenso in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern.
Passend dazu blicken wir ins südenglische Brighton. Da hat vor kurzem die erste Sportsbar von Frauen für Frauen mit jeder Menge Frauensport geöffnet. Die sagen über sich, die erste im gesamten Vereinigten Königreich zu sein. Und obwohl die Crossbar gerade mal einen Monat geöffnet hat, wird denen schon die Bude eingerannt. Korrespondentin Franziska Hoppen hat sich gestern unter die Fans gemischt.
Die Crossbar, eine Sportsbar im Zentrum von Brighton, platzt aus allen Nähten. Die Frauennationalmannschaft spielt gegen Island in der Qualifikation zur Frauen-WM. Und zum Zuschauen sind vor allem Frauen gekommen, wie Emma.
Because it's the only place in Brighton that's showing women's football.
Das hier sei der einzige Ort in Brighton, der wirklich Frauenfußball zeige, sagt sie. Eine Erfahrung, die hier auch Jessler gemacht hat, die ursprünglich aus Deutschland kommt.
Also oft sogar, wenn die Frauen gerade ein World Cup-Turnier spielen, dann wird in Sportpubs das Billard gezeigt oder etwas anderes, was für die Männer ist und nicht für die Frauen.
Das Ehepaar Pippa und Lucy Talent, beide große Sportfans, hatte davon die Nase voll. Spätestens nachdem letzten Sommer laut der Einschaltquote so viele weibliche Zuschauerinnen wie nie im Vereinigten Königreich Frauensport verfolgten. Nur eben eher daheim. Im Februar eröffneten die beiden also kurzerhand ihre eigene Sportsbar. Sie sagen, es sei die erste im Vereinigten Königreich, die sich auf Frauensport spezialisiere und an Frauen richte. Es ist schade, das sagen zu müssen, aber wenn man als Gruppe von Frauen in eine Bar geht, in der 95% der Gäste Männer sind, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass man den Abend nicht einfach als Gruppe genießen kann. Manchmal möchte man einfach nicht mit den Jungs neben einem reden oder in seinem Fußballwissen herausgefordert werden. Ich möchte nicht, dass jemand sagt, man könne kein echter Fan sein. Ich schaue wahrscheinlich schon genauso lange Fußball wie du, Freundchen. Meint Lucy. In ihrer Sportsbar sollen sich Frauen nun umso wohler fühlen. Eingerichtet ist sie wie ein typischer gemütlicher Pub. Sofas, Kamin, Spiele. Nur, dass an den Wänden Porträts erfolgreicher Sportlerinnen hängen und auf der Getränkekarte auch hochwertige Weine, Tee und Kaffee stehen. Ein Konzept, das durchaus auch ein paar Männer anlockt, die ebenso willkommen sind. So wie Sam und sein Kumpel Nathan. Sie betonen, bei Männersportarten gibt es viel mehr sportbedingte Feindseligkeiten. Wenn es sich hier um Männermannschaften handeln würde, wäre es viel lauter und rücksichtsloser. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass es besser ist. Was nicht heißt, dass es hier nicht auch laut wird. Mit 2-0 gewinnen die Lionesses. Am Nachmittag läuft übrigens Männer-Rugby Six Nations, denn Frauensport wird hier zwar priorisiert, aber nicht ausschließlich gezeigt. Pippa und Lucy wollen ein Zeichen setzen. Es ist seltsam, dass es so lange gedauert hat. Wir schreiben das Jahr 2026. Mit der Eröffnung dieses Lokals hoffen wir, dass mehr Menschen unserem Beispiel folgen werden.
Und wir bleiben sportlich. Aller guten Dinge sind ja sprichwörtlich drei. Auf den Wahrheitsgehalt hoffen sie nun beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Warum? Das sagt uns jetzt Thorsten Ahles.
Nach der 1:2-Niederlage gestern Nachmittag gegen den Hamburger SV haben sie in Wolfsburg Tabula Rasa gemacht. Trainer Daniel Bauer ist heute wie erwartet freigestellt worden. Ein dritter Trainer in dieser Saison soll den VfL also vor dem Abstieg retten. Wer das wohl werden wird, dazu gleich mehr von Kevin Poveska, der aber zunächst nochmal erläutert, warum Daniel Bauer in Wolfsburg letztlich gescheitert ist.
In den letzten 6 Partien konnte er nur einen Punkt mit den Wolfsburgern holen. Zu wenig im Abstiegskampf oder im Falle der Wolfsburger sogar Existenzkampf. Neben Bauer muss nun auch der Geschäftsführer Sport Peter Christiansen gehen. Das hat der VfL heute Morgen bekannt gegeben. Er war vor allem für die Kaderplanung zuständig. Als neuer Cheftrainer beim VfL Wolfsburg steht wohl Dieter Hecking in den Startlöchern. Der 61-Jährige hat beim VfL Wolfsburg schon 165 Spiele an der Seitenlinie gestanden. Zudem konnte Hecking 2015 den DFB-Pokal mit den Wölfen gewinnen. Offiziell bestätigt ist Hecking als neuer Cheftrainer aber noch nicht.
Und sollte es am Ende dann wirklich Dieter Hecking werden, dann könnte die Rettermission im Laufe des heutigen Tages sogar noch schwieriger werden. Denn zwei norddeutsche Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt könnten ein bisschen davonziehen. Um 15.30 Uhr empfängt der Tabellen-15. St. Pauli Eintracht Frankfurt. Und sollten die Hamburger dabei ihren dritten Sieg in Folge feiern, würden sie ihren Vorsprung vor Wolfsburg auf 6 Punkte ausbauen. 5 Punkte könnten es für Werder Bremen werden. Vorausgesetzt, der 16. gewinnt heute Abend bei Union Berlin. Trainer Daniel Thun hofft, dass der 2:0-Sieg am vergangenen Spieltag gegen Heidenheim zumindest ein kleiner Brustlöser war.
Es glänzte schon alles, aber es war noch nicht so leuchtend, dass ich sage, dass alles gut war. Ich glaube, gegen Heidenheim muss man dann einfach auch gewinnen, wenn sie in der Tabelle noch hinter uns stehen und vielleicht dann auch noch nicht so viele Punkte gesammelt haben.
Bremens Trainer Daniel Thun, der mit Werder um 17.30 Uhr bei Union Berlin antreten muss. Schon gleich um 13.30 Uhr geht es in der zweiten Liga unter anderem für Hannover 96 los. Die Niedersachsen empfangen den Tabellenletzten Greuther Fürth und könnten mit einem Sieg auf den 4. Platz klettern. In Melbourne hat in der vergangenen Nacht deutscher Zeit die neue Formel-1-Saison begonnen. Und zum Auftakt gab es beim Großen Preis von Australien gleich einen Doppelerfolg für Mercedes. Unser Formel-1-Reporter ist Achim Scheu, der das Rennen verfolgt hat. Wie verlief der Start denn auch mit neuen Regeln?
Ja, Mercedes und Ferrari sind der Konkurrenz aktuell ein Stück voraus. Doppelsieg für Mercedes, George Russell heißt der Sieger in Melbourne. Vor Teamkollege Kimi Antonelli, dahinter dann die beiden Ferrari von Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Weltmeister Lando Norris wurde im McLaren 5., Max Verstappen im Red Bull 6. Nico Hülkenberg konnte das Rennen gar nicht erst mitmachen. Der Grund: technische Probleme vor dem Start bei seinem Audi. Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto aber holte als 9. die ersten WM-Punkte in der Formel-1-Geschichte von Audi. Das erste Fazit: die Bedenken der Fahrer mit dem neuen Reglement und den daraus resultierenden Problemen mit dem Energiemanagement der Hybridmotoren sorgen für mehr Überholmanöver und abwechslungsreiche Rennen.
Und damit kommen wir zu den Paralympics in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Da gab es gestern am ersten Wettkampftag ja gleich 4 Medaillen für das deutsche Team. Einmal Gold und 3-mal Bronze. Und heute ist dann schon eine Silbermedaille dazugekommen. Biathletin Anja Wicker gewann sie in der sitzenden Startklasse über 12,5 Kilometer. Die Einzelheiten von Raimo Hinsdorf.
Die Stuttgarterin hatte sich gleich mit dem ersten Schuss eine Strafminute eingehandelt. Die anderen 19 Schüsse mit dem Luftgewehr trafen aber ins Ziel. Und in der Loipe ist Anja Wicker in der Form ihres Lebens. Platz 2 hinter der Koreanerin Yoon-ji Kim. Andrea Eskau bei ihren 9. Paralympics die einzige im Feld mit 0 Fehlern. Lange Zeit war die 54-Jährige gut im Rennen, aber die Magdeburgerin hatte gleich nach dem Start versehentlich abgekürzt, ist ein paar Meter zu wenig gelaufen. Im Ziel erfuhr Andrea Eskau von ihrer Disqualifikation. Für den deutschen Parasnowboard-Pionier Christian Schmid war leider im Viertelfinale Schluss. Nach einem Patzer am Start schied der 37-Jährige als Dritter seines Laufes aus.
Der Sport war das insgesamt mit Thorsten Alles.